Es ist so herrlich, wenn man, ich habe so vor kurzem zu Jumaina gesagt, weißt du, wenn man mich fragt so, ne, was ist so deine Berufung? Ich könnte es einfach ganz kurz und knapp einfach sagen, ich habe einfach Hunger. Fertig. Mach damit, was du willst, ist mir auch völlig egal. Ich habe einfach Hunger. Ich habe einfach Hunger nach mehr von Gott. Ich kann einfach nicht genug kriegen. Das ist alles und das ist das Beste. Manche Leute, die diskutieren über dieses oder dann sagen sie, guck mal, was da ist, du musst das Buch lesen, das ist nicht gut. Und ich denke mir, ich will ein Buch lesen, was voll ist mit dem Heiligen Geist und nicht ein Buch, das ist für mich immer schwer, wenn ich ein Buch lesen muss, um kritisch gegen irgendwas zu sein oder zu gucken. Ich denke mir, ich will einfach mehr von Gott, lass das andere machen. Ich will mehr von Gott, weißt du. Und möchte ich ermutigen, in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Geh darin auf. Weißt du, es gibt Dinge, weißt du, oh ja, das ist wichtig zu machen, das ist wichtig zu machen, das ist wichtig zu machen. Weißt du, was wichtig ist zu machen? Wozu Gott dich berufen hat. Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind, da und dies und das und jenes. Und weißt du, ich denke aber einfach, wir müssen in dem sein, wo Gott uns hineingesetzt hat. Das ist das Beste. Das ist das Schönste. Und das ist für mich einfach, ich habe Hunger. Ich habe Hunger nach Gott, ich will einfach mehr von Gott. Fertig. Der Rest ist mir eigentlich... Was hast du gesagt? Aber weißt du, das ist das, worin ich mich wohlfühle, wo ich aufgehe, wenn ich merke, Gott kommt. Ja, ja. Und er kommt und ich merke, ja, das ist schön. Das ist... Ja, genau. Wow, und das ist wunderbar, das ist toll. Ja, aber Stefan, was ist mit der Lehre? Frag meine Frau. Weißt du, frag Susi. Jens, das ist so schön, dass wir Lehrer haben, die das bringen. Und ich denke auch, das wird mehr werden. Ich segne euch mehr Predigten, mehr Lehren darüber. Aber weißt du, das ist so wichtig, dass jeder von uns versteht, ich will das tun, was der Herr möchte, dass ich tue. Und das ist das Beste. Und es wird immer Leute geben, aber wir brauchen noch dies, wir brauchen noch das. Weißt du, kennst du das? Du machst in der Gemeinde alles Mögliche. Und dann kommt jemand und sagt, aber sagt mal, was macht ihr für den Weltfrieden? Also die sagen ja nicht Weltfrieden, aber weißt du was? Israel, macht ihr da was für? Ja, das und das. Ah, okay. Und macht ihr was? Evangelisation? Macht ihr was das? Macht ihr das? Was willst du eigentlich von mir? Verstehst du, was ich meine? Und Leute wollen dann abdrücken, was machst du einfach? Weißt du, lass uns doch in unserer Berufung sein. Lass uns doch das machen, wozu Gott uns aufgetragen hat zu machen. Und das, was eine Offenbarung für mich war, ich muss nicht alles machen. Und ich kann nicht alles machen und ich bin gar nicht dazu berufen, alles zu machen. Und genauso du so wenig. Manchmal kommst du und da ist Not, da musst du das machen, da ist Not, da musst du das machen. Du bist beschäftigt, du bist genauso, wenn jemand eine Spende will. Schreib mal im Internet, braucht jemand irgendwie Geld. So, und dann musst du aussortieren, wem gibst du was? Weil jeder sagt, mein Werk ist wirklich wichtig. Das ist wirklich, was Gott macht. Und wenn du dahin gibst, wirst du gesegnet. Wenn du all das machst, hast du gar nichts mehr. Dann kannst du einen Spendenbrief schreiben. Aber weißt du, was ich meine? Wir müssen gucken, was ist eigentlich unser Part? Was möchte ich eigentlich? Was ist eigentlich, was Gott von uns möchte? Und ich finde es so toll, auch für uns als Gemeinde einfach ein Begegnungszentrum zu sein, ist eigentlich, das ist das, was Gott uns aufgetragen hat, ihm zu begegnen. Das ist das Erste. Das ist nicht, was ich mir ausgesucht habe, das ist nicht, was du dir ausgesucht hast, das ist, was Gott sich ausgesucht hat für diese Gemeinde. Es fing an vor über 85 Jahren, als in der Methodistenkirche in Greiz eine Handvoll Leute erweckt worden sind. Und die sagten, wir haben Hunger nach mehr. Das ist unsere Geschichte der Gemeinde. Kennst du die Geschichte der Gemeinde? Die ist immens wichtig zu wissen. Weil da kannst du sehen, was Gott vorhat und nicht, was Menschen vorhatten. Diese Gemeinde hat 2 Weltkriege überlebt. Die war immer kurz davor, geschlossen zu werden und das war's. Und Gott hat seinen Finger drauf gelegt. Das ist nicht irgendwie ein Club, der gegründet wurde und wir gucken mal, wie weit es geht. Das ist eine Gemeinde, die Gott gebaut hat. Ob du oder ich das wollen, spielt keine Rolle. Gott wollte das. Und da waren eine Handvoll Leute, die hatten Hunger nach mehr. Das war die Entstehungsgeschichte dieser Gemeinde. Die hatten einfach Hunger nach mehr. So einfach war das. Und dieser Hunger, den will Gott heute immer wieder neu geben. Als wir damals neue Erfahrungen im Heiligen Geist gesammelt haben, haben wir da nicht alle gedacht, ja, das ist doch jetzt, was wir wollen. Das ist das. Wir haben doch manchmal, denkst du so, ich weiß nicht, weißt du, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich habe gedacht, ich bin der Erste, der da die Erfahrung macht, im Sprachen zu reden. Und ich habe gedacht, die ganzen Gemeinden um uns herum, die kennen das ja gar nicht. Aber der Herr hat mich auserkoren, weil ich das erlebt habe. Ich habe das wirklich geglaubt, weil die ganzen Gemeinden, die haben alle nicht in Sprachen geredet. Da habe ich gedacht, der Herr sendet mich jetzt, weil ich der Erste bin, der diese Erfahrung macht. Das ist ja gewaltig. Ich wusste nicht, dass es da noch andere gibt. Das wusste ich alles gar nicht, weißt du. Und dann kam ich in die Gemeinden da rein und habe gedacht, ja, fantastisch, die brauchen alle Sprachengebet. Aber ich musste feststellen, die haben nicht auf mich gewartet. Und die haben gesagt, du kommst aus einer Sekte. War ich völlig überrascht. Das wusste ich ja gar nicht. Aber weißt du, so sind so Punkte. Ja. Was ich sagen möchte ist, wenn wir diese Geschichte der Gemeinde angucken, genau, darauf wollte ich hinaus. Und dann haben wir Erfahrungen im Heiligen Geist gemacht. Und dann haben wir gedacht, ja, wir haben Hunger, wir wollen mehr. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist, was wir wollen. Und wir haben gedacht, so, das haben wir jetzt ganz neu erkannt. So hat Gott diese Gemeinde gegründet, ja. Hunger nach mehr. Ganz einfach. Und dann lesen wir in den Chroniken dieser Gemeinde, ich finde das so herrlich, gibt es eine Passage, wo dann steht, dass diese Gruppe hier in Greiz, die wollten mehr vom Heiligen Geist und die wollten sehen, wie, mit meinen Worten ausgedrückt, das Übernatürliche im normalen Leben zustande kommt. Wie das Übernatürliche im Alltag funktioniert. Da war ein Hunger nach mehr. So sind sie raus aus der Methodistenkirche und haben gedacht, was machen wir jetzt? Und dann kamen sie in Kontakt mit Leuten, die in Sprachen beteten, die geisterfüllt waren. Und die haben gesagt, das wollen wir auch. Wir wollen mehr da hinein. Es gibt eine Passage in der Geschichte dieser Gemeinde, wo steht, es wird nicht beschrieben, was genau passiert. Wir können alle nur erahnen, was da passiert. Aber es müssen immense Kraftwirkungen stattgefunden haben. Unbeschreibliche Dinge, die diese Gemeinde in manchen Epochen erlebte. In den Gottesdiensten. Da steht nicht genau was. Aber da steht, dass da übernatürliche, kraftvolle Dinge passierten. Dinge, die sie vorher noch nie erlebt hatten. So, wenn wir verstehen, weißt du was, was tun wir eigentlich hier? Warum sind wir hier? Wir können alle gute Vorschläge haben. Wir wollen, dass wir dies machen. Wir wollen, dass wir das machen. Das ist wichtig. Dies ist wichtig. Es ist eigentlich immer nur eins wichtig. Das zu machen, wozu Gott uns berufen hat. Und wenn wir das ausfüllen, werden andere Dinge dazukommen. Aber wichtig ist dieser Punkt zu sagen, okay, Gott, was hast du vor? Er hat gesprochen. Ich will, dass ihr ein Begegnungszentrum seid. Ich möchte euch begegnen. Ich möchte, dass ihr mir begegnet. Ist das nicht wunderbar? Und wenn Leute dann kommen und sagen, ja, aber das kann nicht alles sein, dann haben sie nichts verstanden. Was gibt es Besseres, als in der Gegenwart Gottes zu sein? Was gibt es Besseres, als aus der Gegenwart Gottes hinauszukommen und Menschen zu begegnen und in der Gegenwart Gottes gleichzeitig drin zu bleiben? Und ich denke, weißt du, das ist so wundervoll, wenn wir verstehen, wir sind ein Teil dieser Geschichtsepoche, die der Herr schreibt. Und du bist immens wichtig, indem du einfach nur hier bist. Du sagst vielleicht, ja, aber weißt du, ich mach doch gar nichts. Du bist hier. Du bist eine Bereicherung für die Gemeinde, indem du bist. Oftmals denken die Leute, aber ich muss was machen. Ich muss ja irgendwie mich ausweisen, dass ich jemandem sagen kann, ich mach das und das. Und dann schöpfen wir unsere Identität daraus und sind glücklich und sind stolz und zufrieden, weil wir sagen können, ja, wir haben was geleistet. Aber diese einfache Wahrheit, weißt du, in der Anbetung, wenn wir alle zusammen anbeten, weißt du, wer von uns sieht denn dir zu, wie hoch du springst? Wir haben unsere Augen zu. Weißt du, da kannst du nicht irgendwie sagen, guck doch mal, wie ich anbete. Weißt du, wenn wir Gott anbeten, in der Anbetung, verlier dich in ihm. Keinem musst du was beweisen. Keinem, wenn du denkst, ich will laut singen, dass es jeder hört. Lutz dreht lauter auf. Du kannst nichts beweisen. Kannst nicht beweisen. Es geht einfach nur darum, ihn anzubeten. Das ist so das Erste. Ich weiß nicht, ich hatte das nicht vor, heute Morgen zu sagen. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ich denke, dass es gut ist zu sagen. Und weißt du, so viele Dinge, natürlich, weißt du, ist es wichtig, die anderen Dinge, Kinderarbeit, Flaggen, Evangelisation, prophetisch Begabten treff und so weiter. All das, was wir haben in der Gemeinde, alles, was wir machen, alles, was wir anstreben, das ist alles wunderbar. Aber der erste Punkt, wenn wir den vernachlässigen, was Gott eigentlich gesagt hat, was die Berufung der Gemeinde ist für uns speziell, laufen wir fehl. Und wir können alles Mögliche machen, was super ist, was toll ist, was klasse ist. Es hört sich alles auch gut an. Jede Aktion, die du machst, ist wundervoll. Wir können jetzt rausgehen und sagen, wir verteilen Flyer, wir werden ein Zeugnis mindestens haben. Das ist überhaupt kein Problem. Eins mindestens, einer von euch wird was erleben, hundertprozentig. Aber weißt du, wir können viel machen und viel tun. Aber eines ist immer wieder wichtig zu verstehen, Herr, was möchtest du, was du, was ist auf deinem Herzen, was willst du? Und viele können sich nicht vorstellen, dass es auf dem Herzen Gottes ist, dass wir ihn einfach nur anbeten. Ja, aber das kann doch nicht genug sein. Wir werden doch in der Ewigkeit schon anbeten. Reicht das denn nicht? Hast du dir das mal genauer überlegt? Du wirst die ganze Ewigkeit anbeten. Das heißt, die beste Ewigkeitsvorbereitung, die du machen kannst hier auf Erden, ist ihn anzubeten. Hast du dir das schon mal überlegt? Ich meine, das ist doch immens. Ja, aber ich will prophetisch dienen. Üb dich, aber in der Ewigkeit. Da ist alles offenbar, offenbar, von Offenbarung zu Offenbarung. Das heißt, ich will gerne evangelisieren. Das ist gut. In der Ewigkeit ein Bekehrungsaufruf. Und runterfahren mit dem Fahrstuhl darfst du auch nicht. So viele Dinge, wir können die hier machen. Und die sind wunderbar und es gibt Lohn im Himmel. Aber es gibt eine Sache, die wir tun können, die die Auswirkung hat in der Ewigkeit, was wir in der Ewigkeit weitermachen werden, das ist, ihn anzubeten. Das werden wir in der Ewigkeit machen, ihn anzubeten. Das heißt, das, was wir tun, wenn wir ihn anbeten, ist niemals vergeudete Zeit. Niemals. Niemals vergeudete Zeit. Die Jünger fragten sich manchmal, was macht Jesus da die ganze Nacht? Er war am Beten. Aber du hast die Auswirkungen dieses Gebets gesehen in seinem Alltagsleben. Als er in der Gegenwart Gottes wandelte und Menschen begegnete. Und ich denke, das ist so wundervoll zu verstehen, in eine Ruhe und eine Gelassenheit hineinzukommen, dass wir sagen, Gott, wir haben gerade heute Morgen deinen Auftrag erfüllt, indem wir dich angebetet haben. Halleluja. Das ist wunderbar. Und wir lernen ihn anzubeten immer mehr, wenn unser Herz auch gereinigt wird von falschen Motiven und wenn wir immer mehr in diese Fülle hineinkommen, wo wir merken, wir beten einfach nur ihn an. Es geht gar nicht darum, was andere jetzt machen, wie andere anbeten, wie andere singen, wie andere tanzen, wie andere springen, wie andere jubeln, wie andere jauchzen, was auch immer. Es geht einfach nur, auf einmal hast du diese intime Zeit mit Gott, mitten mit anderen zusammen. Kennst du diese Stellen, wo steht, sie standen wie ein Mann vor Gott? Da ist von einer Einheit die Rede, die nicht menschengemacht ist, sondern eine Einheit im Geist, wo sie wie eine Stimme vor Gott standen, vereint. Und jeder von ihnen war einfach bei Gott, vor Gott. Und das ist so wunderbar und das ist so herrlich und erfüllend. Und wenn wir aus dieser Erfüllung heraus dienen, ist es so viel entspannter. Und dann kommen die Dinge zustande. Also ich möchte gar nicht sagen, dass die anderen Dinge, die wir machen in der Gemeinde, sinnlos wären oder vergeudet sind. Das meine ich nicht damit. Aber ich rede heute von diesem ersten Punkt, wo Gott einfach den Finger draufgelegt hat und seit über 85 Jahren drauflegt. Ist einfach nur simpel. Einfach nur mehr von Gott. Dass er kommen kann. Dass wir ihm Bahn machen. Wow. Ja. Und dann merken wir wissen so wenig von ihm. Wir kennen ihn so wenig. Wir kennen so wenig von seiner Fülle. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von ihm. Also, es ist schön, dass du heute Morgen hier bist. Und du musst gar nichts tun, um geliebt zu werden. Du musst gar nichts tun, um wertvoller zu sein. Du kannst einfach nur hier sein. Und in seiner Gegenwart sitzen und ihn genießen. Maria und Martha, ich finde es interessant, diese Geschichte einfach. Die eine am Dienen, die anderen sitzt einfach nur da. Ich meine, sie macht nichts. Und dann bestätigt Jesus sie auch noch. Ich meine, denkst du auch, aber ey, man muss doch das Essen machen. Wenn das keiner macht, dann bleibt es doch auch liegen. Das kann doch nicht sein. Siehst du die Ironie in dem Ganzen? Ja, aber in der Gemeinde, wir müssen doch dies und das machen. Alles resultiert heraus, indem wir an seinen Füßen sitzen, ihm zuhören, aufgetankt werden, unsere Identität in ihm finden. Und dann fließt Dienst. Maria saß nicht die ganze Zeit an den Füßen und hat die ganze Zeit nichts gemacht. Es kam die Zeit, wo sie aufstand. Aber der erste Teil war der erste Teil. Und der ist wichtig. Und weißt du, ich glaube auch nicht, dass Jesus sich da ständig irgendwie bedienen lassen hat und hat gesagt, ach, ich mach gar nichts. Du siehst, er wäscht den Jüngern die Füße, er macht Dinge, vom Geist geleitet. Und ich denke, dass das so wichtig ist, auch für uns in unserem Leben, dass wir verstehen, das Erste ist das Erste. Wir schauen auf Gott, wir tanken auf, wir sitzen in seiner Gegenwart, wir sagen, Gott, du bist die wichtigste Person im ganzen Universum und in meinem ganzen Leben und in die ganze Ewigkeit hinein. Du bist die wichtigste Person. Und wir beten dich an, dich allein. Und das ist so herrlich, das ist so wunderbar. Früher war es so, als ich angefangen habe zu dienen, habe ich immer gewartet, wann ist der Lobpreis endlich vorbei und wann kann ich dann predigen. Weil ich so aufgewachsen bin, auch in der Gemeinde, also die Predigt ist das Wichtigste in allem. Und aber weißt du, was jetzt so schön ist, sich in seiner Gegenwart zu verlieren? Dass ich Mühe habe, mit meiner Predigt endlich anzufangen. Dann, mir geht es dann immer so, wenn wir im Lobpreis so huiuiuiui, ne? Dann musst du dann wieder klarkommen. Aber es ist so herrlich, seine Gegenwart. Es ist so herrlich, merkst du heute Morgen was? Es ist fantastisch, einfach nur er, es ist wunderbar, es ist wundervoll. Das kann man nicht in Bibelvers haben. Für was? Er ist die ganze Bibel. Er ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Hast du eine Bibelstelle? Das Wort war Gott von Anfang an. Das ist alles lebendig. Weißt du, oftmals reden Leute, wir wollen mehr Erkenntnis haben. Und sie verstehen gar nicht, was Erkenntnis bedeutet. Es gibt zwei griechische Worte für Erkenntnis. Das eine hat mit einer Theorie zu tun. Und das andere hat mit einer Praxis zu tun. Und es gibt Bibelstellen, die davon reden, Erkenntnis zu haben, wo es immer bedeutet, eine Erfahrung mit Gott zu machen, die tief etwas bewirkt. Und oftmals, wie oft haben wir uns verklickern lassen, weißt du? Ja, Erkenntnis Gottes und genau, und dann, ja, Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes, eine Erfahrung im Geist, ist was anderes, wie eine theoretische, aneinandergereihtes Bibelstudium, das wir uns angucken, was sehr interessant ist. Und wow, ja, und im Urtext steht das und die, ja, wow. Das Wort wurde lebendig. Und das Wort ist immer noch lebendig. So, ich kann nicht verstehen, wie wir ein Bibelstudium haben können, was nicht lebendig ist. Ich kann nicht verstehen, wie wir predigen können, was nicht lebendig ist, weil das Wort ist lebendig. Der Buchstabe tötet. Das Wort Gottes ist immer lebendig. Ja! Wow! Ah. Es ist so wundervoll. Das Wort ist lebendig. Mir hat das den Tag gerettet damals. Als ich das erste Mal gelesen habe, das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist wirksam, es wirkt. Es wirkt, es ist lebendig. Es ist lebendig. Und ich war in Gemeinden, ich habe gedacht, warum ist es nicht lebendig? Ich habe gedacht, das liegt an mir. Ja, ich finde es nicht lebendig, vielleicht liegt es an mir. Aber Jesus will, dass es lebendig wird. Er ist gekommen, um Leben zu bringen. So, wenn es nicht lebendig ist, liegt es nicht an Gott. Liegt's nicht an dem Wort. Es liegt an uns. Weil das Wort Gottes immer lebendig ist. Wir können Ausreden dafür finden, ein totes Leben zu leben. Zu sagen, ja, das ist halt so und wir demütigen uns und ja, irgendwann werden wir schon was erleben. Die Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. Und nicht die ausharren nach 30 Jahren, dass der Herr dann mal gnädig ist und dann hast du mal ein Zeichen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht die Berufung von so, weißt du, Entschuldigung, aber so einen Quatsch höre ich mir nicht mehr an. Leute, die mir erzählen, irgendwann kommt dann mal was. Jesus hat gesagt, als die Jünger sagten, kannst du uns den Vater zeigen? Jesus hat, habt ihr den immer noch nicht erkannt? Ist schon alles gelaufen, ist schon alles da. Nicht irgendwann hart aus. Verstehen wir das? Es ist so wichtig zu verstehen, es geht immer um eine lebendige Erfahrung. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Da hat jemand gesagt, Jesus ist das Leben und da gibt's Hölle und Himmel. Und hast du dann gedacht, okay, lass mal abwägen. Pro, Contra. Contra. Ich habe keinen Spaß mehr in meinem Leben, muss jetzt in die Kirche gehen, muss jetzt beten, muss jetzt Bibel lesen. Pro, kommst nicht in die Hölle. Okay, bist du so Christ geworden? Und dann sitzt du jetzt hier und denkst, wann fängt die Ewigkeit an? So war das nicht. So war das nicht. Ich hoffe. Ich hoffe für dich, dass es so war. Sonst müssen wir nach dem Gottesdienst ernstes Wort reden. Da tut's mir echt leid dann ja hier. Das muss sehr langweilig für dich sein. Ja. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, das war der beste Tag in meinem Leben. Seitdem habe ich noch viele beste Tage in meinem Leben bekommen. Immer wenn es eine Erfahrung mit ihm gab. Aber weißt du, ich habe alles weggeschmissen aus meinem alten Leben, weil es Dreck geworden ist. Weil ich gesagt habe, das ist Dreck, das brauche ich nicht mehr. Und ich muss nicht abwägen. Lass jetzt mal überlegen. Deine CD-Sammlung ist hunderte, ja vielleicht 1000 D-Mark, das war D-Mark. D-Mark noch wert. Vielleicht könnte man die verkaufen. Ich habe die in die Tonne gekloppt. Da habe ich doch nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe geguckt und habe gedacht, ich habe Jesus, das ist das Beste in meinem Leben. Ab dem Tag, ja, mein Leben war ruiniert. Amen. Wenn du denkst, Jesus kommt in dein Leben, alles wird super, das stimmt nicht. Nimm dein Kreuz täglich auf dich, bedeutet Tod absolut. Amen. Aber auf der anderen Seite habe ich ein Leben gefunden, eine Bereicherung, eine Freude, die bleibt und die da ist, selbst in trauernden Zeiten. Eine Freude in dir. Jesus hat gesagt, oder das Wort Gottes sagt, freut euch alle Zeit. Habe ich euch erzählt, wir saßen mit unseren Kindern Morgenandacht. Und ich sagte, freut euch alle Zeit, ist es möglich? Meine Kinder, nee, das ist nicht möglich, weil wenn ich ja traurig bin, kann ich mich ja nicht freuen. Okay, gut, lesen wir weiter. Betet alle Zeit, ist es möglich, alle Zeit zu beten? Ja, das ist möglich. Sag ich, okay, warum geht ihr jetzt hin und sagt, die Bibel sagt, freut euch alle Zeit, das ist nicht möglich, und betet alle Zeit, das ist möglich. Warum macht ihr das denn? Gucken mich alle drei an. Ja, aber Papa, man kann sich doch nicht die ganze Zeit freuen. Wenn man traurig ist, kann man sich doch nicht freuen. Guck mal, wie viele Erwachsene denken so, Gott sei Dank für Kinder, jetzt können wir es ihnen richtig beibringen. Aber das sind Vernünfteleien. Und wir sagen, es ist nicht möglich. Jesus sagt, oder über Jesus wird gesprochen im Hebräerbrief, vor der vor ihm liegenden Freude willen erachtete er die Schande am Kreuz nicht. Lass dir das mal bitte durchs Herz gehen. Als er am Kreuz hing, worauf schaute er? Vor die ihm Freude, vor die vor ihm liegenden Freude willen. Ui, Halleluja. Er schaute auf das, was kommt, und da war eine Freude. Da kommt die Freude. Es lohnt sich, die Freude. Und weißt du, es ist eine Einstellung im Herzen. Und da sind Dinge im Geist möglich, die wir erkunden können. Ich bin völlig raus gerade. Oh, Gabba, es ist gut. erfahr auch was heute Morgen. Ja, wow. Worauf möchte ich hinaus? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist sehr gut. Ich denke, dass Gott uns irgendwohin führt, aber ich finde noch raus, wohin. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du denkst, worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht. Wir gucken, wohin es führt einfach. Aber vielleicht gehen wir auch noch zur Predigt über. Dann. Aber was ich glaube, Gott, wichtig ist es heute Morgen. Erstens, dass wir Freude im Herzen haben. Halleluja, das ist immer gut, alle Zeit. Und zweitens, worum es geht, ist um diese Erfahrungen zu machen im Geist. Diese Lebendigkeit. Ich decke euch einen Tisch im Angesicht eurer Feinde. Euer Becher fließt über. Wenn du all diese Stellen nimmst, siehst du einen permanenten Strom in allen Lebenslagen. Und wir können mit unseren Vernünfteleien sagen, das ist nicht möglich. Dann liest du in der Bibel, im Neuen Testament, wo steht, sie erachteten den Verlust ihrer Güter mit Freuden. Kannst du sagen, das ist nicht möglich, die haben alles verloren, Häuser, Geld, alles, das ist nicht möglich, siehst du, Freunde, du siehst, dass es möglich ist. Hier ist ein übernatürliches Reich, was meiner Meinung nach im christlichen Lager zu oft auf die Erde niedergebrochen wird und gesagt hat, das ist nicht möglich, das ist so und so. Warum sollten wir unseren Blick nicht höher heben und sagen, das ist der Maßstab? Zu viele sagen, die Bibel ist der Maßstab, lass ihn doch wirklich der Maßstab mal sein. Und sagen, ja, da sind Dinge, die können wir nicht erklären und wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber es ändert nichts daran, dass das die Wahrheit ist. Fertig, freut euch alle Zeit. Lasst uns herausfinden, wie das funktioniert. Das ist nicht immer einfach. Aber, ja genau, Amen. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Es gab Dinge in unserem Schicksalsschläge in unserem Leben, die echt traurig waren, aber immer wieder ist die Freude des Herrn durchgebrochen, stimmt's? Immer wieder, ja, da gab es Zeiten, hast du geweint, aber dann kam das Lächeln. Ja, aber weißt du was, Gott sieht das und Gott ist treu und er ist da und Halleluja. Weißt du, und das ist, wir haben erlebt, das ist nicht einfach nur Theorie. Manchmal braucht es länger, bis die Freude durchbricht. Aber letztendlich. Ich mag das, wenn es lebendig ist. Ja. Letztendlich. Manchmal auch im Gottesdienst dauert, bis die Freude durchbricht, aber dann kommt sie doch mal hin und wieder, ne? Aber ihr macht's auch nicht besser, weißt du, jetzt. Aber es ist schön einfach, weißt du, manche Dinge. Oh. Ich finde es lustig, wenn Leute kommen und die finden dann. Einmal war ein Pfarrer hier in der Gemeinde und ich predigte und er war so verwirrt, der arme Kerl. Und dann kam er nach der Botschaft und sagte, das war ein bunter Strauß. Was er damit sagen wollte, ist, was war das Thema, worum ging es eigentlich? Ja, es ist schwierig für Leute, die manchmal in eine Versammlung kommen und wollen herausfinden, worum geht es eigentlich. Und du sagst einfach, weißt du, Heiliger Geist, komm. Und tu einfach dein Werk. Das ist herrlich. Das finde ich gut. Aber Stefan, können wir noch eine Bibelstelle haben? Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Die ist gut, nimm die mit. Das ist herrlich, ne? Okay, kommen wir zu meiner Botschaft. Ah, das war einfach, jetzt musste sein. Aber weißt du, da bin ich so froh, auch einfach kein Lehrer sein zu müssen, weißt du? weil ich bin da so frei. Weil wenn du dann nachher kommst und sagst, Stefan, wo war die roter Faden? Dann kann ich das sagen, ich habe nichts Rotes angehabt. Ah, das ist echt schön. Das ist echt schön. Ah, manchmal, wenn Leute denken, Stefan kann sich zusammenreißen. Ich, was denkst du, was ich tue? Aber es ist schön einfach. Ah. Okay. Oh. Ja. Boah. Aber ich muss jetzt noch predigen, weil mein Sohn kam und hat zu mir gesprochen die Woche. Ich liebe das, wenn Gott durch Kinder redet. Ich mag das wirklich sehr. Und ich versuche Gott zu hören in allen Dingen, weil Gott durch so unterschiedliche Sachen auch spricht, und das ist super. Und er kam zu mir, das war vor ein paar Tagen abends, kam er noch zu mir ins Bett, und wir haben so ein bisschen geschmust, und dann sagte er, Papa, ich muss dir jetzt mal was sagen. Und dann zählte er seine 5 Stufen auf. Er hat die Predigt nicht gehört über gelebte Freundschaften in der Gemeinde, über die Stufen. Und er erzählte mir aber seine Stufen und sagte, wer an erster Stelle kommt. Und dann sagte er so, Papa, als erstes kommt Jesus. Dann kommt Gott an dem Moment. Nee, an erster Stelle kommt Gott, Heiliger Geist, Jesus. Und dann zählte er so auf in seinem kleinen Leben die Stufen. Und das war so süß. Und da aber merkte ich, Gott spricht. Und sagte mir, was heute Morgen dran ist. Und ich möchte heute weitersprechen über gelebte Freundschaften in der Gemeinde. Wir haben einen ersten Teil darüber gehört, wo ich einfach darüber gesprochen habe, dass jeder von uns, ich habe das anhand von Stufen erklärt, jeder von uns hat Stufen in seinem Leben und die er ordnen muss. Was kommt an erster Stelle, an zweiter, an dritter, an vierter, und dass das Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben. Und dass es einfach wichtig ist, dass wir verstehen, im normalen Leben, im Alltag unsere Dinge zu ordnen mit Gott. So, und deswegen war das eine Antwort Gottes für mich, als Nathanael kam und ohne zu wissen von den Stufen seines Lebens erzählt hat. Ja, und ich beobachte manchmal so Menschen, die wollen einfach für alle gleich offen sein, wollen einfach Freund für jeden sein. Aber ich habe da Menschen beobachtet, am Ende standen sie ganz alleine da. Es ist wichtig zu verstehen, wir brauchen biblische Freunde, und wir wollen so ein bisschen uns anschauen, was es bedeutet, biblische Freunde zu haben. Oder auch, was es bedeutet, damit du ein biblischer Freund sein kannst. Und wir werden da heute noch nicht so die Antwort von allem bekommen, weil ich möchte über den ersten Punkt sprechen, der eine Grundlage dafür ist, dass wir überhaupt ein Freund für jemanden sein können. Und diese Grundlage ist dieser erste Punkt, nämlich ein Freund Gottes zu sein. Ich möchte darüber ein bisschen was sagen heute Morgen. Unser erster Herzenswunsch in unserem Leben sollte tatsächlich sein, ich will ein Freund Gottes sein. Und nicht, ich will Menschen zu Freunden haben. Das wirst du am Ende verstehen, wenn wir das hinkriegen heute. Warum? Die erste Frage ist natürlich, ist es überhaupt möglich, ein enger Freund Gottes zu sein? Die Antwort ist natürlich, ja.
Sehr gut.
Es ist möglich, ja. Jakobus 2, Vers 23. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. So, wir sehen in dem Wort, dass es Freunde Gottes gab, dass es möglich ist. Ja, da kann sich freuen drüber, genau. Wir sind Kinder Gottes, Jünger und was noch alles gibt. aber wir sind auch Freunde Gottes. Und in Johannes 15, 14 steht, ihr seid meine Freunde. Jesus sagte zu seinen Jüngern, zu den Kindern des Vaters, ihr seid meine Freunde. Das ist gut. Das ist richtig gut. Er sagte zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Das ist doch herrlich, oder nicht? Sag deinem Nachbarn mal, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich meine, überleg, du bist Karamashikianda. Du solltest ein Freund Gottes sein. Manchmal. Es ist ja schön, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich will dein Freund sein. Und nicht, du musst jetzt mein Freund sein. Aber weißt du, das ist ja eine Ehre, sagen wir mal, da kommt jemand und du hast immer so aufgesehen zu jemandem, dann kommt der und sagt, dann denkst du, wow, aber guck mal, da ist Gott. Da ist Gott. Wer ist größer als Gott? Niemand. Und er kommt und Jesus sagt, ist inspiriert und sagt, ihr seid meine Freunde. Das ist immens. Er sagt das zu seinen Jüngern. Das ist so, wow. Wow. Also es ist möglich, halten wir das fest, es ist möglich, ein Freund Gottes sein zu können. Das ist möglich. Und wenn das möglich ist, dann will ich das. Willst du das auch, ein Freund Gottes zu sein? Hey, das ist doch wahr. Ich möchte das. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das ist ein unerreichbares Ziel. Ich meine, er hat viele Freunde und jetzt komme ich daher. Und vergiss das doch einfach mal alles. Willst du in deinem Herzen ein Freund Gottes sein? Darum geht es. Der behält den Überblick, glaub mir. Musst dir keine Sorgen machen, dass er dich mit jemandem verwechselt. Lass diesen falschen Anstand hinter dir. Und ist einfach, willst du ein Freund Gottes sein? Das ist doch, ich will ein Freund Gottes sein. Wie werde ich denn ein Freund Gottes? Was kann ich denn da tun? Wenn Johannes 15, Vers 40 haben wir eben gelesen, ihr seid meine Freunde, und dann geht's weiter. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Gebieten, was wir hier lesen, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Gebiete bedeutet auftragen, befehlen, Gebot. Es gibt es viele, die kriegen bei dem Vers die Krise. Und die sagen, Moment mal, ein Freund Gottes zu sein. Und das Erste, was Jesus raus hat, ist, hey, ihr seid meine Freunde.
Ja, danke.
Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Der erste Teil, als ich den so vorgelesen habe, der war ja gut, ne? Habt ihr alle gesagt, wie schön. Aber wie schön. Und jetzt, wenn ihr tut, was ich euch immer gebiete, was sagt ihr jetzt? Wie schön. Immer noch, wie schön. Oder wie schön. Wie schön. Aber weißt du, wie ich meine? Das ist der erste Teil. Und das ist bei vielen, die in den ersten Teilen dann, oh ja, und schön, wir wollen Freunde Gottes sein. Aber weißt du, für jede Freundschaft gibt es eine Grundlage. Und hier spricht Jesus für eine Grundlage. Und das ist nicht irgendwie, also pass auf, ihr dürft meine Freunde sein, aber wir hängen die Messlatte mal ganz hoch, dass es nicht erreicht. Darum geht es nicht. Sondern Jesus erklärt hier, pass auf, wir brauchen eine Grundlage, damit diese Freundschaft Bestand haben kann. Darum geht es. Und schon wieder. Wie schön. Das ist wie schön. Jesus sagt das nicht, um Menschen abzuschrecken. Er sagt das nicht, um irgendwie Abstand zu wahren. Sondern er sagt das, indem er sagt, pass auf, wenn ihr das und das tut. Das ist eine Grundlage für die Freundschaft Gottes. Ich erkläre euch, wie Freundschaft funktioniert im Reich Gottes. Das ist, was Jesus hier tut. So, er gebietet, wir sollen tun. Das ist Freundschaft. Das passt nicht in unsere Zeit rein. Weil in unserer Zeit bedeutet es, ich darf machen, was ich will. Und ich lasse mir meine Freiheit von niemandem einschränken. Das ist, was heute ein großes Verständnis ist und wofür viel Werbung ins Land geht und wo viel Werbung gemacht wird, du lässt dir nichts mehr sagen, sondern du entscheidest selber. Du darfst entscheiden, ob du ein Junge sein willst oder ein Mädchen. Du darfst entscheiden, ob du einen Mann heiratest oder eine Frau. Du darfst entscheiden, was du sein willst, was du tun willst. Wir haben Freiheit. Das ist die Botschaft, die wir in unserem Land hören. Das ist eine Botschaft, die dich niemals in die Freundschaft Gottes hineinbringen wird. Niemals. Gott sagt nicht, du kannst mein Freund sein und dann kannst du tun, was du willst. Das ist keine Basis für diese Freundschaft. Das funktioniert nicht. Das ist seelischer Müll. Sondermüll. So, Gott sagt hier die Bedingungen. Ein Vers vorher lesen wir, was Jesus noch über Freundschaft sagt. Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und hier ist es interessant. Jesus redet von einer Liebe, die nicht zu toppen ist. Eine Liebe, die das Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat seine Freundschaft mit dem Tod besiegelt. Jesus ist nicht hingegangen und hat gesagt, pass auf, ihr seid meine Freunde, aber erstmal müsst ihr alle für mich sterben. Jesus redet einen Vers vorher und sagt, es gibt keine größere Liebe und keiner hat die größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt. Und er hat es gemacht. Das heißt, Jesus hat die Basis für eine Freundschaft geschaffen. Und er hat nicht gesagt, du kannst Freund Gottes sein, aber du musst das alles erfüllen und tun und machen. Sondern Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als die, sein Leben hinzugeben. Und er tut das, er macht das. Er sagt, ich nenne euch meine Freunde. Und er sagt in dem Sinne, weißt du, ich habe mein Leben hingegeben für euch. Ich habe mein Leben für dich hingegeben. Da ist eine Basis für eine Freundschaft. Hast du das mal aus der Seite gesehen? Das ist wunderbar. Natürlich wissen wir, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Und manche wissen auch, dass er für unsere Krankheiten gestorben ist. Und manche wissen auch noch ein paar andere Dinge, für die Jesus gestorben ist. Im Grunde genommen, die meisten wissen eigentlich nur, Jesus, was heißt nur, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und da hört es bei vielen, vielen auf. Aber ein Punkt, der hier besprochen wird, der immens ist, ist, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist ein großartiger Punkt, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, der mit da hineinfließt. Den können wir nicht einfach außer Acht lassen, weil die Bibel, weil Jesus das ganz genau erklärt. Er sagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde, was sagt er hiermit? Er sagt, ich werde mein Leben für euch hingeben. Er sagt ein Vers zuvor, es gibt keine größere Liebe als die, der sein Leben hingibt. Von was sprach er da? Er sprach von seinem Leben. Und er sprach davon, dass er sein Leben hingibt für Freunde. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde. Das ist immens. Was für ein gewaltiger Vers, das haben wir schon mal gelesen. Das ist immens. Das ist wunderbar. Jesus hat seine Freundschaft zu uns mit dem Tod besiegelt. Er hat bereits sein Leben hingegeben. Er hat das getan. So, und jetzt kommt der Part, den wir tun. Wir geben jetzt unser Leben hin. Warum? Weil es keine größere Liebe gibt, als die, sein Leben hinzugeben. Jesus hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als das Leben hinzugeben. Und wir müssen unser Leben nicht hingeben, indem wir warten, bis wir dann endlich sterben oder gefoltert werden und dann sterben. Sondern jetzt können wir unser Leben hingeben, indem wir sagen, wir geben unser Leben Jesus, verlieren wir unser Leben. Wer sein Leben verliert um seinetwillen, der wird es gewinnen. Wer sein Leben gewinnt, wird es verlieren. So, und es bedeutet aber auch nicht, ich habe mich jetzt einmal bekehrt und bin von neuem geboren worden, ich habe mein Leben hingegeben, sondern dieses Leben hingeben hat ja mit dem Kreuz zu tun. Jesus sagte, er sprach von sich, es gibt keine größere Liebe, ja, es gibt keine größere Liebe als die, dass ich mein Leben hingebe für euch. Keine größere Liebe. Wo gab er sein Leben hin? Am Kreuz. Jetzt sagt Jesus, wer mir nachfolgen will und mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Warum sollten wir das tun? Weil wir Freundschaft verstanden haben. Wow, oder? Ist gut, was da drin steht. Es lohnt sich doch immer wieder, die Bibel zu lesen, stelle ich fest. Das ist herrlich. Das ist gewaltig. Ja, toll. Ich muss das Kreuz täglich auf mich nehmen. Jesus hat es nur einmal gemacht. Du verstehst nicht. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen, dass es möglich ist für uns, es jeden Tag auf sich zu nehmen. Wenn Jesus das Kreuz nicht auf sich genommen hätte, dieses eine Mal, was ausreicht für alle Zeit, wären wir heute nicht imstande, unser täglich Kreuz auf uns zu nehmen. Ich setze manche Dinge voraus, bete um Offenbarung. Aber mir ist dieser Freundschaftspunkt einfach wichtig und ich möchte ihn erklären, weil so viele Dinge stehen in der Bibel einfach versteckt drin und wir verstehen das nicht und denken, wie ist das aber mit unserem alltäglichen Leben? Wenn wir diese Dinge nicht verstehen, werden wir nicht verstehen, was es bedeutet, Freundschaft in unserem natürlichen Leben zu entwickeln und auszuleben. Also Freundschaft ist ganz klar, wenn wir das richtig verstehen, Jesus hat sein Leben hingegeben. Wenn ich also ein Freund bin, tue ich das selbstverständlich auch. Das bedeutet es, ein Bund, wir reden vom neuen Bund, ein Bündnispartner im Alten Testament. Die Leute sagen ja immer, wir brauchen den neuen Bund, der alte ist alles Müll und Mist. Ich bin der Überzeugung, wenn du den neuen Bund verstehen willst, beschäftige dich auch mit dem alten. Ich kann es nicht anders sagen, weil im Alten Testament, was über Bund steht, gibt eine echte Offenbarung über den neuen Bund. Und heute reden viele über den neuen Bund, ein Zeug, wo ich denke, grausam. Aber im Alten Testament, ein Bündnispartner, was war ein Bündnispartner? Ein Bündnispartner war jemand, der gesagt hat, ich gebe alles, was ich habe für dich und du gibst alles, was ich habe für mich. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Warum? Die haben einen Bund geschlossen miteinander. So, wenn wir jetzt verstehen, wir sind Freunde Gottes, warum? Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage des Bundes, des neuen Bundes. Wo ist der neue Bund besiegelt worden? Wie ist das stattgefunden? Am Kreuz von Golgatha. Das hängt alles damit zusammen. Und das ist eine Grundlage. Ich sage jetzt ein paar Dinge so schnell, du denkst, hör dir das nochmal an. Und geh das in Ruhe für dich durch. Aber es ist wirklich eine geniale Offenbarung, die wir hier im Wort sehen. Was einfach gewaltig ist. So, wir haben das Wort und den Heiligen Geist und der führt uns in die ganze Wahrheit. Also umso mehr wir in unserem Leben hingeben, umso mehr erkennen wir Dinge von Gott und umso mehr wird freigesetzt von Gott für uns. Freundschaft, behalt ihr diesen Satz, der ist mir ganz wichtig. Freundschaft, biblische Freundschaft ist immer freisetzend. Ausrufezeichen. Das ist, was ich im Wort erkannt habe. Warum? Umso mehr wir unser Leben hingeben, Jesus hat alles hingegeben von vornherein. Er hat nicht gesagt, pass auf, ich warte, bis du wirklich alles hingibst. Sondern er hat gesagt, ich bin dein Freund und du kannst gar nicht in dem Maße, was ich dir gebe, zurückgeben. Das kannst du nicht. Aber trotzdem will ich dich Freund nennen. Das ist gewaltig. Und trotzdem, obwohl Jesus das weiß, ist er runtergekommen, ist Mensch geworden, auf eine Stufe mit uns und hat sein Leben gegeben. Warum hat er das gemacht? Ich meine, er hätte es doch nicht nötig gehabt. Er ist Gott. Und Jesus hat es gemacht. Jesus, Sohn Gottes, ist gekommen und hat sein Leben hingegeben. Und hat gesagt, ich gebe euch den Zutritt zum Vater. Der Vorhang wurde zerrissen, der Weg ist frei. Ich gieße den Geist aus auf alles Fleisch. Ich weiß, viele, viele Gläubige, die hätten das gerne. Der Heilige Geist kommt nur, wenn wir alle rein und heilig sind. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Und das Fleisch ist nicht rein und heilig. Mach mal ein Bibelstudium über Fleisch in der Bibel. Das ist nicht gut, das fällt nicht gut aus. Aber Gott hat gesagt, ich gieße meinen Heiligen Geist aus auf alles Fleisch. Er scheut sich nicht. Warum? Weil er genau weiß, das Fleisch braucht das. Weil der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Deine Sündenerkenntnis, die du hattest, warum du zu Jesus gekommen bist, ist nicht, weil du ein cleveres Böschchen bist. Das ist, weil du in deinem Fleisch eine Begegnung hattest mit dem Heiligen Geist und er hat dich in eine Wahrheit hineingeleitet. Denk darüber mal bitte nach. Das ist immens. So, Jesus hat das alles vollbracht, alles getan, um diesen Weg frei zu machen. Jakobus 2,21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar, Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Abraham tat, was immer der Herr ihm gebot. Das war diese Gerechtigkeit. Ich soll meinen Sohn opfern, Isaak. Er tat das in dem Glauben, Gott wird ihn wieder auferwecken. Glauben bedeutet Vertrauen. Einem Freund vertraust du. Es geht um mehr als einfach nur, da ist Gott ganz oben und ganz weit weg. Es geht um eine Beziehung, die wir haben können mit ihm, die mehr ist als einfach nur eine Dienstbeziehung im Reich Gottes. So sagen, Herr, wir dienen dir, aber wir haben keine Gemeinschaft, wir kennen sein Herz nicht. Das ist nicht, was Gott für uns hat. Gott möchte mehr. Weißt du, Jesus hat immer wieder die Jünger um sich geschart, hat ihnen so viel erklärt, so viel gezeigt, so viel Liebe gezeigt. Und diese Liebe ist vollkommen geworden oder hat sich gegipfelt, indem er sein Leben hingab, indem er alles, was er hatte hier auf Erden, sagte, ich gebe das alles hin für euch. Ich halte nicht zurück. Mein Blut ist das Wertvollste, was in mir irgendwie hier ist. Das gebe ich jetzt. Das fließt alles raus für euch. Er hat sich komplett hingegeben. Das ist so immens, wenn man darüber nachredet. Also wir reden über Glauben, gleichzeitig müssen wir über Vertrauen reden. Er vertraute dem Vater, weil er ein Freund Gottes war. Freunde vertrauen einander. Abraham war ein Freund Gottes. Guck mal, was für ein Vertrauen da war. Als er hörte, opfere deinen Sohn Isaak und er sagte, mach ich. Und er glaubte, weißt du, egal was passiert und wenn ich ihm die Kehle durchschneide, Gott wird irgendwie machen, dass er wieder lebendig ist. Da ist ein Vertrauen. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Freunde, Vertrauen. Sagen, ich weiß nicht, warum du das machen sollst. Weißt du, manche Leute sagen, warum macht Gott dies, warum macht Gott das? Lies mal die Bibel, was Gott da alles gemacht hat. Das ist so genannt. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Das sagt Jesus. Habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Warum nennt Jesus sie Freunde? Was sagt er hier? Weil ich euch alles erzählt habe, was der Vater mir aufgetragen hat. Ihr habt das jetzt gehört. Es ist ein Wort in euer Herz gekommen vom Vater. Jesus erzählt seinen Freunden intime Geheimnisse vom Vater. Er vertraut den Jüngern himmlische Geheimnisse an. Das ist immens. Er vertraut ihnen das an. Und sagt, erzählt das nicht weiter. Es gibt, hast du schon mal Schriftstellen gelesen, wo dann steht, sie haben es noch nicht den anderen Jüngern erzählt oder sie haben das noch nicht aufgeschrieben und gesagt, bis die Zeit kam. Und jetzt lesen wir das. Also offensichtlich ist es ja aufgeschrieben worden, aber es war eine Zeit lang verborgen. Und Gott hat Dinge verborgen gehalten. Gott hat Geheimnisse seinen Kindern anvertraut und zu gegebener Zeit haben sie darüber gesprochen. Und Offenbarungen kamen. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eine Freundschaft da gewesen ist, wo sich Dinge anvertraut worden sind. Das ist gewaltig. Jesus vertraute ihnen Geheimnisse vom Vater an. Ein weiterer Vers, den liebe ich sehr, Psalm 25, 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Wem vertraut der Herr Geheimnisse an? Die ihn fürchten. Die Furcht des Herrn haben. Und das ist so immens. Weißt du, wenn ich rede von einem Freund Gottes, ein Freund Gottes zu sein, geht das nicht ohne Furcht des Herrn. Weil viele haben dieses, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, oder Papi. Und haben so ein wie soll ich sagen, so ein lächerliches Bild einfach gemacht. Aber weißt du, obwohl er Vater ist, obwohl er Freund ist, obwohl das alles da ist, brauchen wir die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, lass mich das mal erklären auf menschlicher Basis. Wenn du den Respekt vor deinem Freund verlierst, kannst du nicht mehr wirklich Freund mit ihm sein. Wenn wir eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung führen, ist einer der Dinge, die wichtig sind, dass wir den anderen ehren. Weiterhin, egal mit den Unterschiedlichkeiten, egal mit Macken oder wie auch immer, wir bleiben deine Ehre. Das ist wie in einer Ehe, kannst du so vielleicht sagen. Weißt du, wir sind nicht genau gleich. Habe ich auch erst festgestellt nach der Hochzeit. Da habe ich festgestellt, ne? Es gibt oftmals heute noch, ne, Gerichte, die ich liebe. Ne? Er ist auch gern scharf, also nicht mäh, sondern scharf. Ne? Und da habe ich mir gedacht, soll man das essen? Nee. Soll man das essen? Nee. Ne? Und dann sagt sie, soll man das essen? Ich habe Tabasco-Soße, ja. und weißt du, aber es ist wichtig, in einer Ehe zu sagen, weißt du, wir wollen den Respekt voreinander nicht verlieren, nur weil der andere einen anderen Geschmack hat an Essen. Und weißt du, so ist das in der Freundschaft, so ist das auch mit Gott, wenn wir das runterbrechen und sagen, ja, hier, weißt du, wie manche da irgendwie so beten und der Alte im Himmel und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und ich glaube nicht, dass da eine ehrliche Beziehung fließen kann von Respekt und Anerkennung dem anderen gegenüber. Und ich denke, dass da so ein wichtiger Punkt ist, den wir hier verstehen müssen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das heißt, die ihn respektieren, die das Böse hassen und die das Gute lieben. Sprich, die das hassen, was Gott hasst und das lieben, was Gott liebt. Das ist die Grundlage, die für eine Freundschaft mit Gott wichtig ist. Die Furcht des Herrn bedeutet, Sprüche 8, 13, irgendwie, weiß ich nicht. Sprüche. Auf jeden Fall. Das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. So, hier ist etwas, was wichtig ist, was wir verstehen. Weißt du, Jesus hat so viele Dinge. Warum hatte er das vorgemacht? Warum hat er gesagt, ich gebe mein Leben? Jetzt geben wir ihm das Leben. Er hat in diesen Dingen uns in allen Dingen ein Vorbild gegeben. Das machen Freunde. Ein Freund sagt nicht, weißt du, ich erwarte, ich setze mich hin und ich erwarte, mach du alles und ich mach gar nichts. Wunderbare Freundschaft. Nein. Sondern hier siehst du jemand, der sagt, ich gehe vor in allen Dingen, ich gehe voran in allen Dingen. Weißt du, es gibt nichts in deinem Leben, wo du sagst, Gott weiß nicht, wie ich mich fühle. Er weiß genau, wie du dich fühlst. Was ist am Kreuz tatsächlich passiert, dass er sagen kann, in jeder notleidenden Situation deines Lebens ist er bei dir und kann dich trösten, weil er weiß, wie es ist. Denk darüber mal nach. Was ist da alles am Kreuz passiert? Was hat er alles durchgemacht? Das ist immens. Er ist in all diesen Dingen hervorgegangen. Weißt du, und das allein bringt doch irgendwie Furcht des Herrn in unsere Herzen. Wo wir sagen, wie kann ich dich überhaupt Freund nennen? Oder? Es ist doch immens, ist unverständlich. Aber er sagt, ich ziehe ins Vertrauen. Ich vertraue dir etwas an. Ich meine, überleg dir das doch mal bitte. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege das wirklich nicht hin mit meinem Denken. Dass Gott sagt, ich vertraue dir etwas an und bitte sag das erstmal keinem weiter. Das ist Gott. Ich meine, hallo. Und er zieht dich ins Vertrauen hinein. Hast du schon mal erlebt, dass jemand zu dir kommt, ein Mensch, und der sagt, ich vertraue dir etwas an, bitte sag das keinem weiter. Und du sagst, wow, danke, dass du mir das anvertraust. Das bedeutet ja, du weißt, dass ich es nicht ins Internet stelle. Mindestens, genau, das ist das, genau, weil das ist heutzutage ja echt heftig. Ja. So, da ist ein Vertrauen, wow. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will dir was vertrauen. Ich meine, weißt du, worum es letztendlich immer wieder geht? Es geht um dieses Herz Gottes, das sagt, ich liebe dich so sehr, ich will einfach nur Gemeinschaft mit dir haben. Begegnungszentrum Greiz. Warum wollen wir Begegnungszentrum Greiz rein? Weil es einfach nur darum geht, das Herz Gottes zu erreichen. Zu verstehen, wie es eine Begegnung mit ihm zu haben, die so wunderbar ist, die das Beste ist, was in unserem Leben passiert. Jesus hat nicht lauwarme Freunde. Die gibt es nicht. Es gibt eine Ebene der Freundschaft, wo wir sehen, die ins Vertrauen gezogen wird, die Freunde Gottes, das sind keine halbherzigen Menschen, die rumeiern. Das sind Menschen mit Furcht des Herrn, die den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, was in ihnen ist. Bevor Sodom vernichtet wurde, lesen wir, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Was ist das denn dein Gottesbild? Gott ist Gott, er kann machen, was er will. Und jetzt sagt Gott, der Herr, ich lese es nochmal vor, das sind ja nicht meine Worte. Der Herr aber sprach bei sich. Wie bei sich? Hast du es schon mal gelesen? Der Herr sprach bei sich. Wie, zu wem sprach er? Zu sich. Und du hast gedacht, es ist komisch, wenn du mit dir redest, stimmt's? Das ist biblisch. Aber jetzt mal, ist interessant, ne, wenn man manchmal über Stellen nachdenkt irgendwie, oder? Oder nachsinnt, ne? Ist gut, ne? Der Herr sprach zu sich. Was sprach er denn zu sich? Was beschäftigte sein Herz? Weil weißt du, wenn du zu dir sprichst, ey, was soll ich tun? Was soll ich machen? Du beschäftigst dich ja mit deinem Herzen gerade. Was soll ich denn machen? Was ist richtig, oder? Und jetzt hören wir, was Gott zu sich spricht. Das ist doch interessant. Es gibt hier in der Bibelstelle, wir haben in der Bibel Offenbarungen, wo wir sehen, was Gott in seinem Herzen denkt. Das ist immens. Und jetzt lesen wir, womit Gott sich beschäftigt. Ich meine, Gott allmächtig beschäftigt sich mit einer Frage. Was ist diese Frage, mit der er sich hier beschäftigt? Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Ey, ich krieg das nicht in Worte gefasst. Ich kann das gar nicht. Ich würde das gerne noch größer und noch tiefer beschreiben. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich stehe vor diesem Vers und ich staune. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ergreift mich mit Ehrfurcht und ich stehe da und sag: Gott, wer bist du eigentlich? Wie groß und doch zugleich so nah. Es ist immens. Wie groß, wie mächtig und doch so liebevoll. Es sprengt mein Hirn. Ich kann es nicht verstehen. Und Gott fragt sich diese Frage: Wie kann ich es ihm verbergen? Was sagt in anderen Worten? Ich muss es ihm unbedingt sagen. Ich kann das nicht tun, ohne Abraham es zuvor zu sagen. Das geht nur in einer Freundschaft. In einer Intimität. Warum? Sagst du jedem, was auf deinem Herzen ist? Nein, du sagst doch nicht jedem auf der Straße, womit du dich gerade beschäftigst. Da wirst du nicht jeden fragen, was mache ich jetzt? Soll ich die Person heiraten oder nicht? Ach, da ist hier ein Passant, cool. Du, ich muss dir was erzählen. Ist gerade so auf meinem Herzen. Du würdest das nicht machen, du würdest zu jemandem gehen, den du vertraust. Du würdest nicht mit jedem alles bereden. So, und hier siehst du, Gott möchte mit Freunden Dinge bereden, die er nicht mit allen bereden würde. Und hier siehst du das anhand von Abraham. So ist es wichtig, ein Freund Gottes zu sein. Das bedeutet, es ist wichtig auch für unsere Beziehung, die wir haben werden mit Menschen, Gott auf die erste Stufe unseres Lebens zu stellen. Er ist unsere Anerkennung, er ist unser Trost, er ist unsere Identität, er ist all das, was wir brauchen. Das ist der erste wichtige Punkt auf einem Weg zu einer richtig guten Freundschaft mit Menschen. Wie kann ich das biblisch begründen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinterhergeschmissen werden. Auch die Dinge im normalen Leben. Es geht immer darum, dass Gott an erster Stelle steht. Und wenn wir über Freundschaft was erfahren wollen, dann müssen wir uns angucken, was ist Gott eigentlich für ein Freund? Wie geht er mit Freunden um? Und das ist immens. Das ist so immens. Wenn wir Freunde Gottes sind, können wir davon ausgehen, dass es auch noch andere Freunde Gottes gibt. Und mit diesen Freunden Gottes kannst du Freundschaft leben. Und du weißt, ihre Identität ist in Gott. Das ist befreiend. Das ist sehr gut. Weißt du, Freunde erzählen sich vertraute Dinge. So viele, was ich jetzt, die Dinge, die ich jetzt erzählt habe, wie Gott als Freund ist oder wie er umgeht mit Menschen, die kannst du sehen, was Gott uns einfach als Vorbild gibt oder zeigt, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit Freunden umgehen. Ich habe Freunde in meinem Leben gehabt, wo ich aus heutiger Sicht denke, Mann, total verkehrt gehandelt habe ich da. Ja, in manchen Dingen könnte ich jetzt sagen, ja gut, aber da bin ich manipuliert worden. Ja, aber trotzdem habe ich nicht richtig gehandelt. Und Freundschaft, das, was ich erlebt habe, einfach aus meinem Leben, ich kann das einfach immer nur betonen, Freundschaft setzt immer frei. Freundschaft ist niemals manipulieren, Freundschaft setzt immer frei. Warum? Weil Gott nicht manipuliert und weil Gott freisetzt. So einfach ist das. Das ist so easy. So, man könnte, wie soll man sagen, Freundschaft bekommt man von anderen verliehen und erzwingt sie nicht. Gott sagt, ihr seid meine Freunde. Jetzt kommt es auf uns drauf an, gehen wir darauf ein. Er hat es ausgesprochen, hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Aber trotzdem, zu allen, die das sagten, hat er nicht alle ins Vertrauen geführt. Warum? Weil Judas auch dabei saß. Judas hörte das auch, als Jesus sagte, ihr seid meine Freunde. Also du siehst, diese Einladung ist da. Der Herr möchte jeden von uns ins Vertrauen ziehen. Aber die Bedingung ist, wir müssen ein Freund sein. Wir müssen ihn kennen, sein Herz kennen, bei ihm sein. Halleluja. Wenn wir echte, tiefe Freundschaften mit Menschen haben möchten, dann ist es immens wichtig, dass wir verstehen, ich will mit Gott eine Freundschaft haben, die tief ist. Weil ansonsten werde ich Ansprüche stellen an Freundschaften, die niemals gut sein werden. Weil dann müssen diese Freundschaften mein Defizit irgendwie kompensieren. Die müssen irgendwie diese Lücke füllen, die in mir ist. Meine Identität, die ich nicht als Freund Gottes habe, versuche ich dann in Menschen hineinzulegen und die müssen das dann machen. Und das geht immer schief. Das ist niemals gut. Ja, und dann kommt es, du gehörst mir und du musst mir helfen. Ich habe ein Problem, also wir sind Freunde. Los geht's. Jiha. So, weißt du, wenn du in so einer freundschaftlichen Beziehung bist, denkst du mit der Zeit, uiuiui, wie kommen wir hier wieder raus? Weil du merkst auf einmal, du bist kein Freund mehr, sondern du bist ein Sklave. Freundschaft ist immer freisetzend. Guck mal, ist es nicht interessant, jetzt mal ganz ehrlich, hast du in den letzten 2-3 Wochen gesündigt? Wenn du jetzt Nein sagst, dann hast du hiermit definitiv gesündigt. Dann brauchst du auch nicht mehr nachzudenken. Schon passiert jetzt gerade so. Jetzt eine Frage in dem Ganzen. Wir sind ja Freunde Gottes. Hast du da irgendwie einen Schlag am Hinterkopf gespürt? Kam da Gott, hat dich in Ketten gelegt und wieder zurück ins Wort Gottes geführt? Zwang er dich? Es ist interessant, oder? Ich meine, ganz ehrlich, ich wünsche mir das manchmal. Ich wünsche mir wirklich manchmal, dass er dann, oh ja, es tut mir leid, ne? So, ne? Aber weißt du, er hat uns den freien Willen gegeben, ihn aus freien Stücken zu lieben und aus freien Stücken zu ihm zu kommen. Ich habe keinen Engel an meinem Bett stehen, der mir den Wecker stellt. Ich habe nur einen da stehen, der weckt mich immer sehr früh. Aber das ist eine andere Story. Aber das ist, ja. Hey. Wie auch immer. Egal. Tiefe Freundschaft oder echte Freundschaft ist nicht dafür da, dass meine Bedürfnisse alle befriedigt werden. Guck doch mal bitte in die Ehe rein. Ist es da viel anders? Ist es eine gute Ehe, wenn der eine nur profitiert und der andere nur machen muss? Nein. Ich meine, wenn ein Mann heiratet, weil er sagt, ich kann nicht putzen, ich kann nicht waschen und ich kann nicht kochen, und Sex würde ich auch gern haben. Deswegen heirate ich. Das ist nie eine gute Lösung. Die arme Frau. Ich habe dann immer einen Rat an die zukünftige. Lauf! Weißt du, das ist nie gut, sondern wir lesen in der Bibel auch über Ehe. Es ist so interessant, was da steht. Weißt du, dass du nicht mehr dir gehörst, sondern der Frau. Und dass die Frau nicht mehr ihr gehört, sondern da ist eine Hingabe aneinander. Und nicht der eine sagt so, ich bekomme jetzt alles und du machst, weil wir sind ja verheiratet. Und genauso ist es in der Freundschaft mit Gott nicht und genauso ist es in der Freundschaft nicht mit Menschen. Guck mal, bitte versteh doch mal, wenn Gott eine Freundschaft ins Leben ruft, die so freisetzend ist, wieso dürfen wir eine Freundschaft führen, die versklavend ist? Denk darüber mal nach. Ich meine, wir versündigen uns, wenn wir so etwas tun. So, Freundschaft ist immer freisetzend. So, wenn derjenige dann, ne, aber solche Freundschaften, die so versklavend sind, dann darf derjenige auch nicht mal absagen. Ne? Stell dir mal vor, der hat keine Zeit. Der sagt, du, ich wollte gerade was mit meiner Frau machen. Ja, aber ich habe ein Problem. Deine Frau machen, wir sind Freunde. Das ist doch schlimm, oder? Wenn dann, er hat keine Zeit, muss was machen, ja, da brennt der Wald. Ich verstehe es nicht. Ist nicht rangegangen ans Telefon. Und ich habe 20 Mal angerufen. In den 2 Minuten. Ja, da merkst du, das kann richtig versklavend sein. Aber warum machen Menschen das? Warum? Ich meine, ihr denkt jetzt vielleicht so, interessant, was du dir alles so ausdenkst, ne? Das sind Dinge, wo Menschen wirkliche Probleme haben. Wo Leute sagen, das erlebe ich, da habe ich eine Not, ich bin total versklavt. Was mache ich denn jetzt? Das ist eine richtige Not. Leute leben da drin und sie verstehen nicht, was tue ich denn jetzt, weil wir sind ja Christen und wir müssen ja alles lieb sein. Wir müssen Gott zum Vorbild haben. Und Gott sagt nicht zu jedem Freund und lässt sich nicht von allen was gefallen. Er ist klar. Und er sagt, ich vertraue meinen Freunden was an und nicht jedem. So, wir sehen, wir haben eine Freiheit, Freundschaften auszuwählen und nicht Menschen zu versklaven in unseren Freundeskreis. Das ist ja dann schon gefährlich, ne? Dann kommt derjenige auf dich zu, du bist mein Freund. Nein. Das sollte ja so nicht sein, das ist ja schlimm. Also in einer Freundschaft zu leben, wo du zum Sklaven von Menschen wirst, ist nicht freisetzend. Nicht freisetzend für dich und nicht freisetzend für den, der dich versklavt, sondern er kommt dir immer mehr auch in Ketten rein. Du förderst das ja sogar noch, das ist ja noch das Verrückte, obwohl du es nicht willst. Also schau dir mal Gott und Abraham an. Abraham hat die Freiheit gehabt, Fehler zu machen. Hast du mal Abrahams Leben durchgelesen? Dem Freund Gottes? Da waren Fehler mit dabei. In Freundschaften wirst du Fehler machen. Es wird nicht alles perfekt immer sein. Weißt du, aber wahre Freundschaft bindet nicht. Niemals. Sie ist absolut freisetzend. Frei, dem anderen gerne ein Freund zu sein und aus freien Stücken von Herzen zu dienen. Das ist was Schönes. Das ist was Schönes an Freundschaft. Okay, ich werde jetzt Schluss machen. Und das nächste Mal, wenn es dann soweit ist, werde ich darüber sprechen, dass wie Freundschaften sich entwickeln, wie es dazu kommt, Freundschaften zu haben, was wir auch praktisch machen können, um einfach Freundschaften zu haben. Aber das war mir, ja, das war mir einfach sehr wichtig, diesen ersten Punkt einfach klar zu machen. Weißt du, das ist die Basis, die Grundlage für unser Leben, um wirklich Beziehungen, aufrechte Beziehungen mit Menschen führen zu können, ein Freund Gottes zu sein. Ich finde es gut, weißt du, auf unserer Webseite steht Begegnungszentrum Greiz, Gott und Menschen begegnen. Und das ist das, was eigentlich möglich ist, Menschen zu begegnen. Wir begegnen Gott und dann begegnen wir Menschen, in welcher Form auch immer. Ja, heute haben wir über die Freundschaften geredet, aber es gibt auch einfach natürlich einfach Liebesdienste, einfach wie auch immer wir Menschen begegnen. Aber ich denke, ich finde es wichtig für uns als Gemeinde, auch wenn du sagst, ich baue gerade vielleicht eine Freundschaft zu jemandem auf innerhalb der Gemeinde oder ich mache dies, ich mache das, auf was muss ich achten, was muss ich tun, ja. Das ist mir einfach wichtig, weil wir haben schon viele Dinge gesehen, wie Freundschaften auseinandergehen, einfach aus Unwissenheit, aus Fehlern. Und der erste Punkt, sei ein Freund Gottes. Such du deine Identität in ihm. Weil ansonsten wirst du das Problem haben, wie steht's, wer auf, lass mich diese Stelle nochmal lesen, weil das ist, ich glaube, ich hatte sie irgendwo drin gehabt. Jeremia 17,5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, dessen Herz vom Herrn weicht. So, weißt du, hier ist so dieser Punkt, der so wichtig ist, wenn wir unser Vertrauen, also sprich unseren Glauben in Menschen setzen und nicht mehr in Gott, ist eine Fehllage. Der Fluch kommt in die Beziehung hinein. Es ist genauso, es gibt ja Ehepaare, wenn sie voneinander abhängig sind. Ja, der eine ist abhängig und sagt, ja, jetzt kann ich ja nichts machen, weil mein Mann macht zwar das oder meine Frau macht zwar das oder wie auch immer. Ja, und genauso kann das auch in Freundschaften sein. Weißt du, das ist, ja, aber ich bin ja schon abhängig und da muss ich halt aufpassen, was ich mache. Nicht, dass ich das Boot irgendwie zum Schaukeln bringe oder wie auch immer. Und dann setzt du deinen Glauben, dein Vertrauen auf Menschen. Und nicht mehr auf Gott. Aber das Erste und Wichtigste in unserem Leben sollte sein, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir allein. Ich bin frei für dich. Und weißt du, die Predigt, die ich gepredigt habe über diese Stufen, über gelebte Freundschaft mit den Stufen, die ist so wichtig, hiermit auch reinzunehmen und zu verstehen. Ein Freund ist bereit, sich auf die Stufe mit dir zu stellen, wo auch immer du ihn gerne haben würdest. Und ein Freund würde niemals kommen und sagen, ich will auf der ersten Stufe deines Lebens stehen, wo Gott steht, oder auf der zweiten, wo dein Ehepartner steht, oder auf die dritte, wo die Kinder stehen, oder wo auch immer. Ein Freund würde sagen, weißt du, ordne mich auf die Stufe ein, wo du mich haben möchtest. Und wenn es die zehnte ist, Halleluja, treffen wir uns auf der zehnten. Das ist wunderbar, weil es ist sowieso alles freisetzend. Und das ist so wichtig. Weißt du, lass dich nicht unter einen Zwang auch kommen. Wenn du merkst irgendwie, du bist vielleicht in einer Freundschaft drin und denkst, meine Güte, ich fühle mich wie in der Sklaverei. Du musst mit dem Betreffenden sprechen oder die Betreffenden oder wie auch immer. Du musst reden und sagen, hey, wenn sie in der Gemeinde sind, das optimal, dann kannst du fragen, hast du die Predigt auch heute gehört? Jetzt habe ich schon verraten, derjenige weiß dann direkt, worum es geht. Aber weißt du, ihr müsst dann drüber reden und sagt, ey, wir binden uns irgendwie komisch und das ist irgendwie seltsam, das wollen wir nicht, wir wollen doch freisetzend haben. Und damals war vielleicht die Begebenheit oder dies oder das. Das ist wichtig, dass wir in die Ordnungen Gottes reinkommen, weil Freundschaften sollten freisetzend sein. Und dann sollte es sein, wenn du anrufst und sagst, sollen wir was machen? Und oh, ich habe was vor mit meinen Kindern. Nicht gut. Du setzt nicht frei, dass die was mit ihren Kindern machen können. Sondern du setzt gerade was ganz anderes frei. Du legst auf und die werden in 10 Minuten wieder anrufen. Und sagen, wir haben es nochmal überlegt. Wir machen doch was zusammen. Manipulation, Versklaverei, das sind Dinge, wir haben die oft erlebt. Leute haben uns auch erzählt, wie sie in Dingen drin sind, was sie gesagt haben, was sollen wir machen. Es ist so freisetzend, wenn wir diese Punkte verstehen. Wir ordnen die Stufen. Wir wollen ein Freund Gottes sein und dann können wir in gesunde Beziehungen hineinkommen mit anderen Freunden Gottes. Weil die werden auch das zum Maßstab haben und sagen, Gott ist an meiner erster Stelle, du kommst du auch nicht ran, Pech gehabt. Und du sagst, das ist mir egal, Gott ist auch an meiner erster Stelle. Ja, super. Wer ist denn an der zweiten? Meine Frau. Wenn du eine hast, sagst du, ja, ich auch, super. Hast du Kinder? Nee. Du? Ja? Wie? Da? Da? Und das ist freisetzend. Das ist schön. Es gibt Menschen in meinem Leben, weißt du, die sehe ich ein-, zweimal im Jahr. Und das ist, als würde ich die jeden Tag sehen. Kennst du sowas? Und du triffst dich dann mit denen und das ist, oh, wie als säßen wir die ganze Woche schon zusammen. Und das ist so freisetzend. Und das ist so schön, wenn man sich dann auch vielleicht mal meldet und der andere meldet sich dann 3 Wochen später und man ist nicht böse. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich hatte keine Internetverbindung, war im Ozean, was weiß ich. Ja, und? Also wenn du Freunde hast, setz sie frei. Setz sie frei. Wenn du keine Freunde hast, werd ein Freund Gottes und du wirst andere Freunde Gottes treffen. So einfach, du hast gar keine Zeit, Trübsal zu blasen, weil du musst ein Freund Gottes werden. Wenn du ein Freund Gottes bist, wirst du andere Freunde Gottes treffen. Das ist ein wunderbares Prinzip. Weil du bist nicht der Einzigste. Hättest du vielleicht gern, aber du bist nicht der Einzigste. Da gibt es noch andere. Und Gott liebt es immer wieder, Menschen zusammenzuführen. Gott liebt es immer wieder. Ja. Mhm. Halleluja. Das ist gut. Wenn wir das jetzt machen, werden jetzt beten füreinander. Wir werden beten für unseren Nachbarn einfach. Wir segnen die Freundschaften, die die im Leben haben. Und kannst du vielleicht fragen, hast du Freundschaften? Und wir machen das erstmal so, bevor du Freundschaften freisetzt. Die sagen, du fragst vorher deinen Nachbarn, hast du Freundschaften in deinem Leben? Und wenn er sagt, nein, dann setzt du Freundschaften frei, nachdem du ihn freigesetzt hast, ein Freund Gottes zu sein. Und wenn er sagt, ich habe Freunde, dann betest du für diese Freundschaften, dass sie freisetzend und gut und tief werden und immer enger an das Herz Gottes zusammenschmelzen. Gute Idee? Gut, hast du keine Freunde? Alles gut. Okay, also such dir jemanden mal und dann werden wir noch ein paar Minuten, vielleicht können wir so ein bisschen, weiß ich nicht, Anbetungsmusik oder irgendwie Musik so im Hintergrund.